Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Interview der HKCM. Heute spreche ich mit Dr. Hans-Georg Maaßen, ehemaligen Vorsitzenden der Werteunion und langjährigen Chef des Deutschen Inlandsgeheimdienstes, auch bekannt als Verfassungsschutz. Erstmal herzlich willkommen an Sie, Herr Maaßen.
Guten Tag, Herr Hopf.
Herr Maaßen, in den oberen Etagen der Landes- und Bundespolitik scheint man bereits in eine Art Panikmodus verfallen zu sein, wenn man bedenkt, dass es Politiker gibt, die der AfD im Falle eines Wahlsieges Zugang zu geheimdienstlichen Informationen verwehren will. Einige sind sogar bereit, im Falle des Falles Akten und Unterlagen zu vernichten. Also das ist ja in einem Weltinterview ganz klar geworden. Da hat jetzt ein aktueller SPD-Politiker gesagt, er würde den Schredder anwerfen, wenn eine Partei an die Macht kommt, die denen nicht genehm ist, dann gibt es scheinbar Gründe, dass Unterlagen vernichtet werden müssen, damit sie dem Feind nicht in die Hände fallen. Wovor fürchten sich diese Leute?
Ja, zunächst einmal, Herr Hopf, es gibt in Deutschland eigentlich nur zwei Arten von Parteien. Die einen sind erlaubt und die anderen sind verboten. Dazwischen gibt es eigentlich keine Schattierung, keine Unterschiede. Und solange die AfD nicht verboten ist, und danach sieht es nicht aus, muss sie genauso behandelt werden wie alle anderen Parteien auch. Und daran hakt es derzeit in Deutschland. Das Zweite ist, jede Landesregierung ist gleich, keine ist gleicher und auch die Bundesregierung ist nicht gleicher als eine Landesregierung. Sie hat nur andere Aufgaben. Und was ich derzeit wahrnehme, ist, dass, ich sage es mal so, die klassischen Parteien CDU, CSU und SPD hyperventilieren, wenn Sie daran denken, dass am 6. September in Sachsen-Anhalt und möglicherweise auch am 20. September in Mecklenburg-Vorpommern die AfD in einer Landesregierung sitzt. Und die denken sich alle möglichen Schmutzeleien aus, wie man der AfD das Regieren in den Ländern madig machen kann oder wie man die AfD diskreditieren kann oder wie man die AfD vorführen kann, dass sie eigentlich nichts kann. Und dazu gehört auch der Punkt, den Sie angesprochen haben, die AfD nach Möglichkeit von geheimhaltungswürdigen Unterlagen fernhalten, weil die AfD angeblich eine Partei ist, die mit den Russen zusammenarbeitet, angeblich eine Partei ist, die rechtsextremistisch ist und so weiter. Das kennen wir ja schon, diese Narrative, die von den klassischen Parteien immer wieder in die Öffentlichkeit gebracht werden. Aber das sollte die AfD nicht anfechten, weiterzumachen. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Drohungen, diesen zwar ernst zu nehmen, aber letztendlich wenig Substanz haben werden.
Ist das gesetzeskonform überhaupt zu sagen, wenn jetzt, es gibt Unterlagen und sicher auch sensible Unterlagen, ich meine, Sie sind ja in Ihrer Zeit beim Verfassungsschutz damals, hatten Sie es dauernd mit sensiblen Unterlagen zu tun, auch das, was man vielleicht als streng geheim bezeichnet. Ist das gesetzeskonform zu sagen, wenn jetzt eine andere Partei an die Macht kommt, die mir aus irgendwelchen Gründen nicht passt, dass ich dann sensible Unterlagen in den Schredder werfe und zerstöre?
Nun, es ist grundsätzlich so, sensible Unterlagen dürfen nur Personen erhalten, die im Grunde Zugang zu Verschlusssachen haben dürfen. Jemand, der nicht vertrauenswürdig ist, der bekommt keinen Zugang zu Verschlusssachen, der bekommt keine Geheimermächtigung. Wenn jetzt gesagt wird, das Personal der AfD ist per se ungeeignet, derartige Informationen zu bekommen und deren Mitarbeiter auch, hat man natürlich einen Anhaltspunkt zu sagen, wir entziehen denen die Möglichkeit, hier geheimhaltungsbedürftige Unterlagen zu lesen, zu empfangen oder auch zu archivieren. Man darf nicht vergessen, wir hatten einen vergleichbaren Vorfall mal in der Vergangenheit beim Verfassungsschutz gehabt. Erinnern Sie sich an den Fall NSU, nationalsozialistischer Untergrund, der in Thüringen sein Unwesen trieb. Dieser NSU hatte viele, viele Akten letztendlich produzieren lassen in den Verfassungsschutzbehörden. Und das Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen, damals noch unter Frau Lieberknecht von der CDU, sah sich genötigt, durch öffentlichen Druck alle Akten öffentlich zu machen. Die Akten wurden einfach auf den Tisch gelegt. Jeder konnte Einsicht nehmen. Und da haben die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern gesagt, dieser Verfassungsschutz in Thüringen ist nicht mehr zuverlässig, weil die Akten einfach freigegeben werden, ohne Prüfung, ob sie möglicherweise anderen Behörden, einzelnen Personen, die als Mitarbeiter tätig sind, Schaden zufügen. Und deswegen hatte man in dieser Zeit die Zusammenarbeit mit Thüringen insoweit ausgesetzt, dass Thüringen keinen Zugang mehr zum nachrichtendienstlichen Informationssystem, zum sogenannten NADIS hatte, dass der Informationsaustausch auf dem Papierwege eingeschränkt wurde und so weiter. Das war eine Ausnahme gewesen. Aber die Ausnahme beruhte nicht darauf, dass es eine bestimmte Partei war, die regierte, dass bestimmte Politiker dort regierten, sondern einzig und allein auf der Tatsache, dass Thüringen damals Informationen einfach offengelegt hatte. Wir hatten danach in Thüringen den Ministerpräsidenten Ramelow, bekanntlich von der Partei Die Linke, der ehemaligen SED, über Jahrzehnte vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Und bei ihm hat man nicht gesagt, dass er und sein Innenminister Georg Mayer und die Leute, die da in diesem Umfeld von ihm berufen worden waren für den Verfassungsschutz, dass sie unwürdig sind, geheimhaltungsbedürftige Informationen zu bekommen. Würde man den Maßstab jetzt anlegen, den man bei der AfD anlegt, hätte man natürlich auch sagen müssen, Thüringen hätte auch unter einem Ramelow und Georg Mayer niemals geheimhaltungsbedürftige Unterlagen erhalten sollen. Also ich will damit sagen, es ist natürlich hier konstruiert. Ich sehe keinen sachlichen Grund, die AfD fernzuhalten von geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen.
Verstehe. Jetzt geht es ja unter anderem auch darum, dass in Sachsen-Anhalt Herr Siegmund zur Wahl steht, Ulrich Siegmund von der AfD. Ich meine, Sie hatten ja bereits Kontakt mit ihm. Vielleicht zur Einordnung an die Zuschauer. Herr Siegmund liegt aktuell mit seiner Partei weiter vorne zur nächstgrößten Partei als in jedem anderen Bundesland in Deutschland. Also es gibt sonst nirgends so einen weiten Abstand zwischen AfD und der nächstgrößeren Partei. Was ist denn Ihr persönlicher Eindruck von Herrn Siegmund und was trauen Sie ihm politisch zu?
Also ich bin jetzt Herrn Siegmund ein paar Mal persönlich begegnet, habe einen guten Eindruck von Herrn Siegmund. Er ist mit Sicherheit ein herausragender Wahlkämpfer. Ich habe nicht den Eindruck, dass er radikal oder gar extremistisch ist. Jedenfalls, als ich mich mit ihm unterhielt, hat er klare politische Positionen bezogen, die aus meiner Sicht klar auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Er ist ein junger Mann und ich traue ihm zu, dass er mit dem notwendigen Elan und der Kampfbereitschaft und Wissensgier auch einen Job als Ministerpräsident gut ausfüllen kann. Das traue ich ihm durchaus zu. Ich sehe auch die Zahlen, die Sie gerade genannt haben, dass die AfD kurz vor der absoluten Mehrheit der Mandate im Landtag steht und am 6. September dann abends die Mehrheit hat, um den Ministerpräsidenten wählen zu können. Das wäre natürlich in Deutschland eine Art Zeitenwende, dass die Partei, die über 10 Jahre diffamiert, diskreditiert und ausgegrenzt wurde, dass die jetzt in der Lage ist, nicht nur in einer Koalition als kleinerer Koalitionspartner, sondern in einer Alleinregierung Ministerpräsidentenkabinett zu stellen. Das wird für Herrn Siegmund eine Herausforderung sein und für sein Team. Aber Sie haben ja schon einen Punkt angesprochen, auf die Innenminister, die einem Land Sachsen-Anhalt, das von der AfD geführt wird, keine geheimhaltungsbedürftigen Informationen geben will. Ich denke, dass Bund und Länder unisono versuchen werden, der AfD-Regierung dann in Sachsen-Anhalt das Leben schwer zu machen. Angefangen bei Überlegungen, Bundeszwang einzusetzen, Bundesintervention, Einschränkung von Finanzzuwendung und so weiter und so fort. Die werden versuchen, das volle Register zu ziehen, um die AfD-Regierung dann in Sachsen-Anhalt, ich sag's mal salopp, gegen die Wand fahren zu lassen. Das, denke ich, weiß Siegmund und er wird mit Sicherheit mit seinen Leuten das Mögliche tun, um das zu verhindern.
Nun, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt oder in einem anderen Bundesland eine Regierung stellen würde und Ihnen einen Posten als Ministeramt oder als Staatssekretär anbieten würde, wie würden Sie reagieren, Herr Maaßen?
Naja, ich habe es wiederholt gesagt. Ich habe eine gute, eine wirklich tolle Karriere hinter mir. Ich war deutscher Inlandsgeheimdienstchef. Ich muss nicht noch eine weitere Karriere machen. Meine Motivation, mich politisch zu äußern, mich politisch aktiv zu zeigen, besteht darin, dass ich nicht möchte, dass dieses Land hier wirklich zerstört wird. Und ich sehe, was hier alles kaputt geht, ob das die Wirtschaft ist, die Finanzen ist, ob der gesellschaftliche Zusammenhalt ist, die Massenmigration, die unser Land trifft, aber auch Rechtsstaat und Demokratie. Und ich bin bereit zu helfen, wenn man möchte, dass ich unterstütze. Und wenn ich einen Ruf von wem auch immer bekomme und mich bittet, das zu machen, werde ich das zwar gründlich prüfen, ob das passt, aber ich wäre natürlich bereit, auch das zu tun.
Klare Aussage. Eine ein bisschen anders gestellte Frage, die darauf zurückzielt aus Ihrer Erfahrung damals mit dem Verfassungsschutz. Für wie realistisch halten Sie es? Es gibt ja linksextreme Gruppen in Deutschland, die schon angekündigt haben, sollte die AfD den Ministerpräsidenten stellen, sollte es zu einer AfD-Regierung kommen, in egal welchem Bundesland, dass es so eine Art, ich sag's jetzt mal salopp, Auferstehen der Bader-Meinhof-Gruppe gibt, ein Wiedererstarken des Linksterrorismus. Ich meine, wir wissen ja, dass es diese radikalen Kräfte gibt, die auch absolut überzeugt sind, dass ein bekannter Landschaftsmaler wieder aus seinem Grabe emporsteigen würde, sobald die AfD gewählt wird und die SA durch die Straße marschiert. Halten Sie es für realistisch, dass es zu Anschlägen kommen könnte aus dem linksradikalen Spektrum?
Um es kurz zu sagen, ja, ich halte es wirklich für realistisch. Und ich halte die Situation für die AfD, wenn es am 6. September wirklich dazu kommt, dass sie die Regierung in Sachsen-Anhalt stellen kann, für sehr, sehr gefährlich. Und zwar aus folgenden Gründen. Die AfD ist nicht nur diffamiert und dämonisiert, sondern sie wird von Teilen des linksextremistischen Spektrums so dargestellt, als ob sie im Grunde genommen die Auferstehung der NSDAP wäre. Und das ist nicht nur das linksextremistische Spektrum. Ich erinnere daran, dass unser Bundeskanzler Friedrich Merz vor einigen Wochen, jedenfalls vor relativ kurzer Zeit, gesagt hatte, dass die AfD in der Tradition des Nationalsozialismus stünde. So jedenfalls hat er sinngemäß gesagt und das auch in Zusammenhang gebracht mit dem Holocaust. Damit hat er nichts weniger zum Ausdruck gebracht, als dass die AfD, sollte sie regieren, eine mörderische Politik betreiben müsste. Und das sagte Friedrich Merz nicht als irgendjemand, nicht als ein Hilfsarbeiter, ein Portier oder eine Küchenhilfe, sondern Friedrich Merz ist der Bundeskanzler, dem in Deutschland von der großen Zahl der Bürger jedenfalls ein hohes Maß an Vertrauen entgegengebracht wird. Und wenn ein Bundeskanzler so etwas sagt, glauben viele Leute, wird er auch wissen, was er sagt. Und wenn ich die Filmsequenz richtig gesehen habe, hat er es auch abgelesen, das, was er gesagt hat. Heißt also, es war kein unbedachtes Wort, es war keine Flapsigkeit, es war keine Törichtheit, sondern es war vorsätzlich. Und wenn ein Bundeskanzler so etwas sagt, dann wollte er mit Sicherheit nicht nur die AfD diffamieren. Das macht seine Partei, das machen die anderen Parteien, wie gesagt, schon seit 10 Jahren. Sondern er wollte damit natürlich auch einen Maßstab setzen und deutlich machen, die AfD ist eine Mörderpartei. So muss man ihn interpretieren, wenn die AfD in diese Tradition gesetzt wird. Und man muss auf jede Art und Weise verhindern, dass diese Partei regiert, weil wenn sie regiert, dann kann es zu Morden kommen. So etwas ist natürlich völlig illusorisch, sowas ist irrsinnig. Jeder, der sich mit der Innenpolitik in Deutschland beschäftigt, weiß, dass die AfD das nicht ist. Und Merz hat auch noch nicht mal sich die Mühe gegeben, auch nur ein Fitzelchen eines Belegs dafür anzuführen. Aber was das Gefährliche an dieser Aussage ist, er hat damit im Grunde genommen einen Blankoscheck für diejenigen ausgestellt, die schon fanatisiert sind, für die fanatisierten rot-grünen Massen, die vielleicht dann jetzt schon beim Bundesparteitag der AfD in Erfurt aufmarschieren werden und dann am 6. September in Magdeburg, die dann glauben, sie haben dann die Lizenz, alles zu tun, um eine AfD-Regierung zu verhindern. Und da bin ich auch bei dem, was ich in den letzten Tagen lese und wahrnehme, ein versuchtes Tötungsdelikt gegen einen AfD-Politiker, wiederholte Übergriffe gegenüber AfD-Politikern, die allerdings im Mainstream entweder totgeschwiegen werden oder kleingeredet werden, auf jeden Fall nicht dazu führen, dass der Bundeskanzler oder der Bundesinnenminister sich dazu äußern, sich entschuldigen oder Maßnahmen ergreifen, um sowas in Zukunft zu verhindern. Kurzum, ja, ich sehe eine große Gefahr für Leib und Leben von AfD-Politikern. Ich sehe eine große Gefahr, dass es hier zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt, durch fanatisierten rot-grünen Mob, an deren Fanatisierung auch maßgebende Politiker in Deutschland mitverantwortlich sind.
Werfen wir mal einen Blick raus aus Deutschland. In den letzten Wochen und Monaten konnte man in mehreren europäischen Städten teils tagelang anhaltende Ausschreitungen sehen, weil Migranten oder Schutzsuchende schwere Gewaltverbrechen begangen haben. In Belfast, als ein Zentralafrikaner auf einem Ire sitzend mit dem Messer sein Gesicht zu einem Schachbrett geschnitten hatte, worauf es dann zu schweren Ausschreitungen kam, da kurz davor in Southampton. Und kurz davor hatten wir den Champions League-Sieg von Paris Saint-Germain, nachdem die Fans in Paris als auch in Toulouse mehrere Tage lang alles zerstört und abgefackelt hatten, was ihnen irgendwie in die Hände kam. Wie sehen Sie die Situation im Hinblick auf Deutschland? Bisher muss man ja sagen, wir haben zwar sicher sehr, sehr viele schwere Verbrechen, es werden täglich Dutzende Menschen abgestochen, wir haben Vergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen, wir haben in Berlin jetzt auch regelmäßig Schießereien unter den arabischen Clans, aber die großen Ausschreitungen, wie wir sie in Großbritannien, in Irland, wie wir sie aber auch in Frankreich immer öfter sehen, die bleiben aus. Bisher noch. Sehen Sie solche möglichen großflächigen Ausschreitungen, wo sich dann, sage ich mal, viele Migranten muslimischer Herkunft zusammentun, um gegen den Staat vorzugehen oder staatliche Institutionen? Sehen Sie das in Deutschland auch, für wahrscheinlich?
Also ich glaube, die Briten und auch die Franzosen sind vielleicht ein paar Jahre oder vielleicht auch nur ein paar Monate vor uns mit ihrer katastrophalen Migrations- und Sicherheitspolitik. Ich sehe auch, dass wir daraufhin zusteuern. Wir haben, Sie sagten es ja schon, schwere Gewalttaten von Migranten einerseits. Und wir haben einen Staat und eine Medienlandschaft in Deutschland, die das totschweigt oder kleinredet, die von Einzelfällen spricht. Und verantwortliche Innenpolitiker, die oder nur mit eingeschlafenen Händen und Füßen auffallen und eigentlich nichts dagegen tun. Und diese Situation in Deutschland unterscheidet sich nicht grundsätzlich von der in Frankreich oder in Großbritannien. Vielleicht haben wir Deutsche, die etwas, ich sage mal, behäbiger sind, die sich nicht so schnell radikalisieren lassen wie in Belfast oder in anderen Orten Frankreichs oder Großbritanniens. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass dies auch uns erreichen kann. Und dann, ich sage mal, möchte ich mir nicht ausmalen, was das letztendlich für die Sicherheitslage bedeutet. Ob dies jedenfalls der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt. Auf beiden Seiten, auf Seiten der migrantischen Gewalttäter, aber auch auf Seiten der einheimischen Bevölkerung. Und was für teilweise fatale Schlüsse die Politik daraus zieht. Möglicherweise wird dann behauptet, die AfD wäre der Treibsatz für derartige Eskalationen. Und das könnte dann ein Anlass sein, nicht der Grund, einfach der Anlass sein, um wieder Verbotsdiskussionen zu befördern. Also möglich ist es, vielleicht sogar fast wahrscheinlich, weil die Situation bei uns nicht viel anders ist als in Frankreich und Großbritannien. Im Moment sehe ich es noch nicht, aber wenn es so kommen sollte, ja, dann ist es wie bei einer chaotischen Situation. Niemand weiß, wie es danach aussieht.
Herr Maaßen, meine letzte Frage. In Großbritannien wird seit einiger Zeit die Existenz sogenannter Grooming-Gangs thematisiert, an sich schon seit Jahrzehnten, dort aber immer unterdrückt. Dabei handelt es sich um schwere Fälle organisierter sexueller Übergriffe auf Minderjährige. Man mag es sich kaum vorstellen, aber die Rede ist nun von 250.000 Opfern, also eine Viertelmillion weiße, britische, meist minderjährige Mädchen von Gruppenvergewaltigung und Menschenhandel, bei denen die Täter überwiegend, das ist hinterlegt, pakistanisch muslimischer Herkunft waren. Und die Behörden sollen das gewusst, aber totgeschwiegen haben und Ermittlungen wurden ignoriert. Premierminister Keir Starmer ist heute auch unter anderem deswegen zurückgetreten. Wie können Sie sich ein solches Staatsversagen erklären? Ich meine, das sind ja Auflösungserscheinungen. Wir reden hier davon, dass eine Viertelmillion Mädchen organisiert in Menschenhändlerfängen stecken über Jahrzehnte und alle schauen weg. Und auch ein Keir Starmer, der ja schon lange in der britischen Politik und damals auch aktiv war, ganz bewusst seine Hand draufgelegt hat. Ist das etwas, wo wir sagen können, okay, das findet in Großbritannien statt, sowas könnte in Deutschland nicht passieren?
Nein, wir haben es zu tun mit einer Entwicklung, die die gesamte westliche Welt erfasst. Auch die USA unter Joe Biden waren davon erfasst gewesen. Wenn man an viele Straftaten denkt, die von Migranten in den USA begangen wurden und die kleingeredet wurden. Ich glaube, ein Problem, das wir haben, ist, dass wir eine linke politische Elite in diesen Staaten in der Regierung haben, die ideologisch so ausgerichtet ist, dass sie sagt, also es gibt Opfer und die Opfer sind die Migranten und es gibt Täter und die Täter, ist die einheimische Bevölkerung, das sind Weiße. Deutschland ist diese Ideologie getragen von den Antideutschen, eine linksextremistische Sekte, die es bis in die Spitzenämter der Parteien schon geschafft hatte, die der festen Überzeugung ist, die Deutschen sind seit jeher die Täter, Migranten, Ausländer sind seit jeher die Opfer, andere sind auch Opfer, bestimmte gesellschaftliche Gruppen und Milieus sind Opfer, die weißen alten Männer sind die Übertäter und die müssen bekämpft werden. In Großbritannien, Frankreich gibt es diese Ideologie auch, die nennen sich nicht die Anti-Briten oder Anti-Franzosen, aber es ist alles ähnlich. Das hängt zusammen mit der Antikolonialismusbewegung, der Wokeness-Bewegung, der LGBTQ-Bewegung, Black Lives Matter-Bewegung, wo unter dem Strich aber diese Opferhierarchie dann immer eine Rolle spielt. Weiße können keine Opfer sein. Deswegen ist immer ein besonderes Zeichen für diese Antideutschen in Deutschland, die mangelnde Empathie gegenüber Deutschen, ethnischen Deutschen als Opfern. In Großbritannien ähnlich, ein völliges Fehlen von Empathie gegenüber dem Leid der weißen Opfer, weil man sich identifiziert mit den ideologischen Opfern und die ideologischen Opfer können nur Migranten und Farbige sein. Das ist eine fatale Ideologie, die leider in den westlichen Staaten bis in die Regierungen mittlerweile dominant ist.
Ja, wohl wahr. Dass das solche Ausmaße nun angenommen hat, ist, glaube ich, für viele Leute absolut erschreckend. Auch, dass das Abgeordnetenhaus Großbritanniens gestern ganz klar dafür gestimmt hat, dass es keine weitere Untersuchung gibt in diese Fälle. Herr Maaßen, herzlichen Dank, dass Sie sich hier so offen präsentiert haben und ganz klar Stellung bezogen haben. Danke sehr.
Sehr gerne, Herr Hopf.